Radio Werkgang.
Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkgang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschukurl. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, soll der Weltdichter Johann Wolfgang von Goethe gesagt haben. Viele Menschen suchen auf Reisen und im Urlaub Stille, Erholung, Abwechslung und vor allem eine Auszeit von ihrem Alltag. Sie nutzen auch diese freie Zeit, um sich zu bilden oder einfach nur um nachzudenken über ihr Leben und über anstehende Entscheidungen. Welche Grenzen eine Gruppe junger Menschen bei ihrer verregneten Bergtour überschritten hat, warum Menschen sich als Eremit in die Turmstube im Linzer Mariendom zurückziehen, was eine Reisejournalistin über Reisen in Zeiten der Klimakrise denkt und auf was ein Rollstuhlfahrer bei seiner Reiseplanung achtet, erfahren Sie in unserer heutigen Sendung.
Schutz und Segen suchen gottesfürchtige Bergsteiger, bevor sie ihren Rucksack packen und sich von ihren Liebsten verabschieden. Mit einem Gottesdienst starteten 20 junge Berufstätige und Studierende der Gruppe Emmanuel Young Professionals ihre dreitägige Bergtour. Die Gruppe ist bunt gemischt, Christen, Nicht- und Andersgläubige aus Österreich und Süddeutschland. Manche sind bergerfahren, andere eher Bergneulinge. Sie alle wollen physisch auftanken, die Seele baumeln lassen und eine nette Zeit miteinander verbringen. Die Wanderung Ende Juli war schon lange fixiert, aber die Wettervorhersage nicht allzu rosig. Trotzdem startete die Gruppe im oberösterreichischen Ebensee die Bergtour. Ihr Ziel? Sie wollen in 3 Tagen das Höllengebirge überqueren. Es waren Tage des Nebels, des Regens und auch der Sonne, an denen manche von ihnen scharf an ihre Grenzen kamen. Norbert Oberndorfer hat die Tour mitorganisiert und begleitete die Gruppe in die Berge. Ein Feature mit materiellen Verlusten und persönlichen Gewinnen.
Wortlos packen Johannes und ich unsere Rucksäcke am Parkplatz der Feuerkugelseilbahn. Wir sind die Nachzügler. Ein Teil der Gruppe ist schon vor einer Stunde weggegangen. Vielleicht kommen zumindest Sie noch vor dem Regen bei der Riederhütte an, dem heutigen Tagesziel. Die Gemütlicheren wählen für den ersten Tag die Seilbahn, die sie rauf zum über 1500 Meter hohen Feuerkugel führt. Ganze 1000 Höhenmeter ersparen sie sich. Sie haben nur 2 statt 5 Stunden Fußmarsch an diesem Sonntagnachmittag vor sich. Was motiviert die Abenteuerlustigen, trotz des schlechten Wetters, zu dieser Tour?
Ist einfach schön.
Ich mag die Natur und ich freue mich, nette Leute kennenzulernen.
Ich glaube, in der Natur, da kann man Leute noch mal näher kennenlernen, weil man da nicht so den Trubel außenrum hat. Man hat keine Termine, keinen Zeitdruck.
Ja, ich bin gerne in der Natur und in Wien gibt es halt ein bisschen wenig Natur.
Weil man die Sorgen vergisst, weil man, wenn man Leistung bringt, das Ziel erreicht, den Gipfel erreicht und das ist einfach so befriedigend.
Johannes und ich marschieren auf einer Asphaltstraße, dann quer durch den Wald, immer steiler bergauf. Der Nebel verdichtet sich, es beginnt leicht zu regnen. Auf einmal klingelt das Handy von Johannes. Kathi ist dran, ihre Schuhsohle hat sich vom Bergschuh gelöst. Ein Weitergehen ist unmöglich. Wir treffen Kathi auf der Kranerbetthütte, wo sie Zuflucht im Warmen und Trockenen gefunden hat. Sie ist Volksschulpädagogin. Die anderen sind einstweilen weitermarschiert. Zum Glück hat Hüttenwirt Heinz Kröler mit Spezialklebstoff Erste Hilfe geleistet. In der Sohlenreparatur hat er durchaus Erfahrung.
Ja, ich sehe öfter auch umeinander liegen. Ja, schon. Ich muss einfach lachen, wenn ich einen finde. So ihn.
Also die Leute sind zu optimistisch.
Keine Ahnung, vielleicht sind die Schuhe geklumpert. Das ist ein Pech, wenn sowas passiert. Nicht? Das ist beim Skifahren oder beim Wandern. Nicht? Was wir halt ein bisschen an Draht eingesteckt haben oder eine Schnur, da wird es schon gehen.
Warum diese Gegend bei Wanderern so beliebt ist, erklärt der Hüttenwirt so.
Die Leute, die aufkommen und zu uns daher kommen, wir sind ein bisschen abseits, die sind komplett von den Schurchsöhnen. Zum Teil. Weil es eben so imposant ist und von den Stimmungen her und weil es ruhig ist und weil es naturbelassen ist und weil es noch nicht zu viel verschandelt ist. Nicht?
Beim Verlassen der Kranerbetthütte regnet es. Es sind noch knapp 1,5 Stunden zu gehen. Auf einem schmalen Bergpfad trotten wir 3 über das Feuerkogelplateau bis zur Riederhütte. Die anderen sind schon länger dort und wärmen sich mit Suppe auf.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Johannes, er ist Pastoralassistent und hat die Bergtour mitorganisiert, kann dem Regen durchaus etwas abgewinnen.
Ich habe den Regen ehrlich gesagt genossen. Ich mag das irgendwie, wenn es regnet. Das ist dann so eine Ruhe irgendwie.
In der Riederhütte dampft es. Die Luft ist etwas stickig. Der Kachelofen glüht und das tropfnasse Berggewand hängt rundherum. Die Emanuel Young Professionals sind die einzigen Gäste an diesem Tag. Kein Wunder, bei diesem Wetter. Nach heißem Linseneintopf und scharfem Chili con Carne wird es zwar draußen nicht heiterer, dafür aber drinnen. Das Bier fließt und die Gstanzlsänger trauen sich raus. Nicht jede Strophe ist politisch korrekt.
Wenn's bayerisch Bier regnet und Bratwürstel schneit, dann bitte den Herrgott, dass Wetter so bleibt. Holla der Riede, holla der O, holla der Riede, was sagst denn da?
Nach und nach verabschieden sich die müden Wanderer ins Matratzenlager für die Nacht. Draußen toben Wind und Regen. Da ist es drinnen schon gemütlicher. Kein Strom, kein Wasser und endlich keinen Regen mehr. Das bringt der frühe Morgen. Der Stromgenerator ist ausgefallen, die Wasserpumpe ebenso. Religionspädagogin Hanna steht schon vor der Hüttentür.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Es ist nebelig, aber es hat aufgehört zu schütten. Das ist sehr angenehm. Wenn man jetzt noch ein bisschen übersehen wird, dann könnte man auch gut gehen.
Nachdem sich die Gruppe beim Hüttenfrühstück gestärkt hat, geht es weiter. Nebel, Regen und vereinzelt Sonnenschein wechseln in den nächsten 6 Stunden ab. Ausgerüstet mit farbenfrohem Regenschutz kommt die Gruppe langsam, aber stetig voran. Die Stimmung ist gut. Konzentriert meistern alle mit der einen oder anderen helfenden Hand die leichten Kletterpassagen. Die Highlights des zweiten Tages: 3 kulinarische Pausen mit Kärntner Speck und selbstgebackenem Kuchen, der Gipfel des Grünalmkogels mit rund 1800 Meter Höhe, leider im Nebel verhüllt. Die Erleichterung und Freude ist groß, als bei der Ankunft am Hochleckenhaus die Sonne durchblinzelt. Die zweite Übernachtungsstätte ist erreicht. Schweinsbraten, Kässpätzle und Tiroler Krösel am Hochleckenhaus werden vom Hüttenwirt aufgetischt. Wieder trocknen die Wanderer die nasse Funktionskleidung am glühenden Ofen. Blasen an den Füßen werden versorgt. Magnesiumpulver gegen Muskelkater wird verteilt. Martin sitzt am Tisch beim Weißbier. Die Wanderung hat für ihn trotz Prothese und einem Klumpenfuß gut funktioniert. Das lag auch am Zusammenhalt der Gruppe.
Na, das war gemütlich. Ein paar Leute haben mir geholfen, den Rucksack hoch zum Tragen und es hat super funktioniert. Also ich war begeistert. Wo man dann die Hütte gesehen hat, das war dann ein cooles Erlebnis. Ja. War super.
Das heißt, du hast nie gezweifelt, dass das gut wird?
Na, selten. Selten.
Draußen geht die Sonne langsam unter. Johannes spaziert nach dem Essen vor dem Haus. Er genießt die Aussicht auf den türkisblauen Attersee. Ein versöhnlicher Anblick angesichts eines gar nicht so einfachen Bergtages.
Ziemlich herausfordernd, am Anfang des Tages mal so einzuschätzen, das Risiko. Genau, wenn wir nicht genau gewusst haben, wie die Tour ist und ob das alle schaffen können und mit den schlechten Wetterkonditionen. Aber im Endeffekt ist alles super gelaufen. Es ist echt einfach genial.
Der 34-jährige Pastoralassistent verrät, worauf sich seine Mitwanderer am nächsten Tag freuen dürfen.
Genau, unser Ziel, der Attersee, Weißenbach am Attersee und dann eine Abkühlung im See, die wir uns dann sicher verdient haben.
Nach einem Hüttengottesdienst mit einem Jungpriester aus der Gruppe spielen die Munteren bis zur Hüttenruhe noch ein Tischspiel. In einem der Spiele werden Schweine mit Autos gejagt. Skurril, durchaus. Und für manche ist das Spiel eine Höllenherausforderung bei fortschreitender Stunde. Am dritten und letzten Tag beginnt der Abstieg mit traumhaftem Blick auf den Attersee. Die Gruppe steigt über 1200 Höhenmeter bergab. Das Wetter hat sich gebessert, die Sonne strahlt. Nach 5 Stunden erreichen die Wanderer und Wanderinnen endlich den See und das Strandbad in Weißenbach am Attersee. Religionspädagogin Hanna sitzt mit einigen anderen aus der Gruppe am Holzsteg. Sie genießt die warmen Sonnenstrahlen und schaut jenen zu, die einen Sprung in den See wagen. Hanna freut sich, dass alle wieder gut da sind.
Ein bisschen zum Konzentrieren war es schon beim Runtersteigen, aber es ist gut gegangen. Ein bisschen schwierig, aber auch sehr abenteuerlich und schön war ein kleiner Abstecher in den Wald. Wir haben nämlich einmal unbewusst entschieden, dass wir lieber dem Tiertrampelpfad nachgehen als den Markierungen. Die haben dann geendet und dann sind wir querfeldein durch den Wald wieder hinauf und haben den Weg gefunden.
Das Musizieren ist bei den Emmanuel Young Professionals während der 3 Tage nicht zu kurz gekommen. Stephanie, sie studiert Jus und Hanna ziehen am Ende der 3-tägigen Bergtour ein positives Resümee.
Traumhaft. Also der letzte Tag war von Aussicht, von den Pflanzen, vom Wald her einfach nur wunderschön.
Für mich war das total schön, mir beim Gehen immer wieder vorzustellen, dass Gott ja auch da ist und mitgeht, so wie im ganzen Leben. Aber wenn man Zeit hat und einfach mal unterwegs ist und geht, dann kann man sich dessen viel mehr bewusst sein. Gott geht mit.
Auch der nächste Beitrag startet mit Sport. Bogenschießen in Bad Waltersdorf, Golfen an der Côte d'Azur oder eine grenzüberschreitende Fahrradtour zwischen Südböhmen und dem Waldviertel. All das hat Reisejournalistin Maria Gurmann vom Kurier heuer selbst ausprobiert und darüber geschrieben. Wichtig ist es ihr, nicht bloß Sehenswürdigkeiten aufzulisten, sondern Orte mit Leben zu erfüllen. Im Gespräch mit Thomas Winkelmüller spricht Gurmann darüber, was sie über Reisen in Zeiten des Klimawandels denkt, verrät ihre Reisehighlights und erzählt von spannenden Protagonisten und Protagonistinnen. So fand sich die Journalistin während einer Reportage auf Mauritius plötzlich auf einer indischen Hochzeit wieder.
Wichtig ist, neugierig zu sein und mit den Menschen zu sprechen. Das heißt, es kann sein, ich setze mich ins Taxi auf Mauritius und frage den Taxifahrer, wo er herkommt, was er macht über die Familie. Und er erzählt, dass er indische Wurzeln hat und übermorgen Hochzeit hat und wir unterhalten uns. Und am Ende der Fahrt ladet er mich zur Hochzeit ein.
Maria Gurmann arbeitet seit über 3 Jahrzehnten beim Kurier. Zunächst im Wirtschaftsressort, dann im Sonntagsressort und aktuell im Ressort Lebensart Reise. Seit 6 Jahren schreibt sie hauptsächlich Reisereportagen. Warum dieses Genre?
Weil ich mein Leben lang schon, seitdem ich 14 bin, reisesüchtig bin. Und ich war früher Wirtschaftsredakteurin und dann Lebensart und habe immer wieder Reiseartikel geschrieben. Und anscheinend waren die so erfreulich, dass die Reiseredaktion mich gebeten hat, dass ich nur mehr Reiseberichte schreibe. Und es macht mir einfach wahnsinnig Spaß.
Den Wechsel vom Wirtschafts- zum Reisejournalismus beschreibt Gurmann als Herzensangelegenheit. Auch, weil ein anderer Schreibstil erforderlich ist.
Ich komme aus dem Bereich Porträts. Also ich habe immer am besten geschrieben über Menschen und Geschichten über Menschen. Und auf Reisen schreibe ich nicht wie ein Reiseführer, sondern ich suche mir immer einen Protagonisten und ich schreibe über die Menschen in einem Land.
Im vergangenen Jahr kam Gurmann auf 25 Dienstreisen. Meist waren es Pressereisen mit fixen Zeitplänen, wo den Journalisten und Journalistinnen in relativ kurzer Zeit alle Sehenswürdigkeiten an einem Ort gezeigt werden. Vorab zu recherchieren gehört zum Reisejournalismus dazu.
Derjenige, der diese Reise organisiert, stellt das meistens unter ein Thema. Also entweder kulinarisch, sportlich, wie auch immer. Ja. Und das heißt, man weiß schon im Vorhinein, welches Thema mal gegeben ist. Und mittlerweile wissen die Reiseveranstalter schon, dass sie uns Guides oder Reiseführer zur Verfügung stellen, die eine Geschichte erzählen können, die selber eine Geschichte haben, die einheimisch sind. Und dann lässt man sich überraschen eigentlich.
Oft erscheinen die Artikel nicht unmittelbar nach der Reise. Es gilt, den passenden Zeitpunkt für die Veröffentlichung abzuwarten. Maria Gurmann muss die Erinnerung lebendig halten.
Also ich habe immer dabei mein Tagebuch, in das ich reinschreibe. Und es kommt immer irgendwie dann spontan ein Punkt, wo ich sage, ah, das ist die Geschichte, das setze ich an. Das ist mein Protagonist oder das ist das Erlebnis, auf das hänge ich die Geschichte auf.
Gurmann betont, dass die Neugierde und die Bereitschaft, mit verschiedenen Menschen zu kommunizieren, für ihren Job wichtige Werkzeuge sind. Kommunikation kann auch ohne Worte funktionieren.
Es gibt auch Zeichensprache. Also das war noch nie ein Problem. Und ich empfehle sehr das Buch von Michael Schottenberg, der auf Reisen geht mit Rucksack und 6 bis 8 Wochen. $1 Hotels, sich nehmen, Hotels kann man das nicht nennen, Unterkünfte. Und der in seinen Büchern immer beschreibt, wie er kommuniziert, ohne die Sprache zu können. Und so halte ich es auch. Man kann sich verständigen, auch wenn man die Sprache nicht kann.
Ihre letzte größere Reise führte Gurmann nach Thailand. Die Protagonistin ihres Artikels wird diesmal eine Reisebegleitung sein.
Das war eine ganz junge Kollegin, die eigentlich fürs Chronik-Ressort schreibt, in einem anderen Medium, und das erste Mal auf einer quasi Pressereise war. Die war so noch begeistert. Jeden Tag war etwas, wo sie gesagt hat, das ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Das war so schön, die zu beobachten, wie sie Freude hat in eine Tropfsteinhöhle zu fahren oder sie war das erste Mal schnorcheln oder tauchen und so. Und das ist also eine wunderbare Protagonistin, auch wenn sie eine Kollegin ist.
Das Reisen ist für die Journalistin auch nach all den Jahren immer noch spannend und faszinierend, auch wenn vieles bereits Routine ist.
Man ist dann vielleicht schon abgebrüht. Ich meine, es war für mich so dieses Erlebnis zum Beispiel der Flying Fox in Costa Rica. Wenn man über den Dschungel einen Kilometer lang fliegt und mit, ich weiß nicht, 60 km/h, es ist ein Erlebnis, das halt das erste Mal besonders ist, wie Fallschirmspringen oder so. Dieses erste Mal, ja, ist das Besondere.
Zu den Highlights zählt es, Gorillas in Uganda gesehen zu haben, den Dschungel von Costa Rica und eine Reise auf dem Strom des Mekong mit einem Holzboot gemacht zu haben. Es gibt aber immer noch Länder, die Gurman das erste Mal erleben möchte.
Australien, Neuseeland kenne ich gar nicht zum Beispiel. Südamerika zu wenig, also ich möchte unbedingt Kolumbien, Chile. Also es gibt noch einiges, was ich unbedingt sehen möchte.
Innerhalb von Europa ist sie viel mit dem Zug unterwegs und macht Ski- oder Radtouren. Über die schreibt sie dann. Immer geht das jedoch nicht. Was sagt sie zum viel diskutierten Reisen in Zeiten des Klimawandels?
Mit dem Zugfahren ist nicht so umweltschädlich und ich fahre, also was möglich ist, mit dem Zug. Und ja, wenn man die Welt kennenlernen will, muss man mit dem Flugzeug fliegen. Und ich sehe eigentlich, wenn man vergleicht, ja, CO2-Ausstoß der Rinder, ja, ist viel größer. Also essen wir lieber weniger Fleisch und dann können wir öfters fliegen.
Vom Fliegen zum Urlaub in der Stille. Das Projekt Turm Eremit im Linzer Mariendom war ursprünglich für das Kulturhauptstadtjahr Linz 2009 konzipiert. Mit so großem Erfolg, dass bis heute Eremitinnen und Eremiten das kleine Zimmer in luftiger Höhe bewohnen. Johannes Kienberger hat sich auf Spurensuche begeben.
Vor 10 Jahren, als Linz die Kulturhauptstadt Europas war, wurde im Dom eine kleine Stube eingerichtet für Menschen, die sich eine ganze Woche als Einsiedler in die Stille zurückziehen wollen. Das Projekt trägt den Namen Turm Eremit. 295 Stufen in die Einsamkeit. Weil das Projekt im Kulturhauptstadtjahr so erfolgreich war, wurde es verlängert. Und noch heute verbringen regelmäßig Eremitinnen und Eremiten auf rund 68 Meter Höhe 7 Tage in Einsamkeit und Stille. Hubert Nitsch arbeitet im Kunstreferat der Diözese Linz und hat das Turm-Eremit-Projekt konzipiert, aus einem speziellen Grund.
Der Impuls vom Entstehen war, letztendlich Kirche sichtbar zu machen. Und wie macht man Kirche am besten sichtbar? Die Kirche verwaltet die Räume der Stille. Also wir haben ja an die 1000 Kirchen in Oberösterreich. Und ich wollte es mit Stille sichtbar machen. Und das Zweite ist, was zeichnet die Kirche aus? Das ist die Seelsorge. Und ich wollte Seelsorge sichtbar machen. Und das Dritte ist, die Kirche steht in einem großen Generationenvertrag. Und auch den wollte ich sichtbar machen. Und beim Turm Eremiten bündeln sich diese 3 Faktoren.
Das Eremitenzimmer und damit den Linzer Mariendom sichtbar zu machen, ist Hubert Nitsch gelungen. Das erleuchtete Fenster im Turm wurde zum Wahrzeichen für den Eremiten in Linz.
Dieser Blick nach oben, der funktioniert ja bis heute bei jeder Stadtführung. Der Stadtführer geht unten vorbei, erklärt das Projekt, alle schauen da hinauf. Und in jedem Kopf stellt sich die Frage, könnte ich das oder könnte ich das nicht?
Der Raum für das Eremitenzimmer war bereits vorhanden. In die kleine Stube im Dom wurden im Zweiten Weltkrieg Jugendliche hinaufgeschickt, um etwaige Bombentreffer zu lokalisieren. Aktuell ist die Eremitenstube nicht bewohnbar, weil der Dom renoviert wird. Dennoch können sich Besucherinnen und Besucher ein Bild von dem kleinen Zimmer machen. Denn im Dom steht ein detailgetreues Modell in Originalgröße. Weil das Zimmer nur 8 Quadratmeter groß ist, musste die Einrichtung wohl überlegt geplant werden.
Es ist ein sehr verwinkelter Raum und um ihn gut zu lösen, habe ich dann den Frank Gefke, einen Künstler, gefragt, ob er die Einrichtung konzipiert. Und die Einrichtung wurde dann produziert von der HTBLA in Hallstatt. Also es ist sehr spartanisch eingerichtet, mit einem kleinen Tisch, einem Klapptisch fürs Essen und einer Kochplatte und einer Toilette. Und Frank Gefke hat sozusagen dann den Raum so konzipiert, dass das Bett den Blick nach außen auch gewährleistet, vom Turm hinaus. Man ist ja auf einer Höhe von 400 Stufen, also fast 60 Meter, und man schaut über Linz und übers Umland und hat sozusagen den schönsten Balkon von Linz.
Eine Woche in Stille können natürlich auch zu Hause verbracht werden, sagt Nitsch. Dennoch spricht einiges für einen Aufenthalt im Linzer Mariendom.
Der heilige Ignatius sagt bei den Exerzitien, wenn du über dein Leben nachdenken willst, ändere den Ort, wechsle den Ort. Und es hat etwas für sich, dieser Ortswechsel gewährleistet dir auch, die Dinge objektiv oder nüchtern anzuschauen. Dieser Ortswechsel entlastet dich auch, Dinge, die anstehen, nicht tun zu müssen. Du wirst versorgt mit dem Essen täglich, du wirst begleitet mit einem Gespräch täglich und Gott ist sowieso permanent zur Verfügung.
Die Eremitinnen und Eremiten werden im Dom gut versorgt. Das Essen wird in einem kleinen blauen Rucksack geliefert.
Ein Eremit hat gesagt, das ist das tägliche kleine Wunder. Er kommt zum Mittagsgebet runter, stellt einen leeren Rucksack ab und 20 Minuten später, wenn er vom Mittagsgebet, vom Beten und Schweigen mit dem Eremiten raufgeht, hat er einen vollen Rucksack mit einem warmen Mittagessen, einem kalten Abendessen und den Zutaten fürs Frühstück.
Seit das Turm-Eremitenprojekt 2009 startete, ist die Nachfrage nach einer Woche in Stille ungebrochen. Hubert Nitsch erinnert sich, als das Projekt das erste Mal einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Es war, glaube ich, eine Oberösterreich-Heute-Sendung, wo die Projektidee vorgestellt wurde. Und am nächsten Tag hatten wir, weiß ich nicht, 150, 200 Anmeldungen. Es hat ziemlich eingeschlagen. Ich wusste schon, dass ich da ein Bedürfnis oder eine Sehnsucht oder einen Bedarf treffe. Aber dass er so groß ist, hatte ich selber nicht vermutet.
Die Bewerber für eine Woche als Eremitin bzw. Eremit kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.
Es gibt von der Supermarktkassierin bis zur Büroangestellten, bis zur Physiotherapeutin, Ministeriumsangestellter, Museumsdirektor, alles. Also quer durch. Da war ich selber erstaunt, wie man da sozusagen Gesellschaft auch abbildet. Also das Thema in die Stille zu gehen und begleitet zu werden, ist ein Bedürfnis keines kleinen Kreises, sondern von sehr vielen in der Gesellschaft.
Neben dem Seelsorgegespräch, das einmal täglich stattfindet, spielt das Eremitentagebuch eine zentrale Rolle. Darin lässt sich lesen, was die 7 Tage zurückgezogenes Leben bei den Eremitinnen und Eremiten bewirkt hat.
Im Tagebuch oder in den Tagebüchern, in den Stapeln, die es inzwischen gibt, zieht sich Dankbarkeit als Thema durch. Also dieses Zurückschauen und noch einmal nachzudenken, was einem geschenkt wurde mit dem Leben oder im Leben, das ist ein großes Thema. Oder auch das Zurückblicken auf schwierige Phasen im Leben, sie hinter sich zu wissen. Oder in schwierigen Phasen zu stecken und in der Stille die Zeit auch zu nutzen, nach diesem Licht im Tunnel zu schauen.
Die Woche des Eremiten beginnt am Freitag mit dem Mittagsgebet und endet am darauffolgenden Freitag mit dem Mittagsgebet. Dann übergibt der Eremit, der bereits eine Woche im Dom verbrachte, das Tagebuch an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. Das rituelle Treffen beinhaltet fixe Elemente, wird aber auch von den Eremiten individuell gestaltet.
Es gibt einen Bibeltext, es gibt ein Gebet, es gibt Lieder, es gibt den Vaterunser. Und es gibt aber dann manche Eremitinnen oder Eremiten, die dann noch etwas mitgebracht haben aus der Woche, einen Text. Oder es gibt auch eine Eremitin, die hat dann noch musiziert nach der Woche. Also da gibt es verschiedenste Formen. Oder da gibt es auch sehr schöne Momente, wenn der scheidende Eremit der kommenden Eremitin alles Gute für die Woche wünscht und erzählt, wie es ihm gegangen ist.
Hubert Nitsch hat nicht nur das Projekt konzipiert, sondern selbst 2-mal eine Auszeit als Eremit im Linzer Dom verbracht und dabei Folgendes festgestellt.
Also was ich so erlebe, und ich gehe immer wieder dann zu solchen Übergaben hin und stelle mich vor als Erfinder, ist, dass die Menschen eigentlich glücklicher runterkommen, als sie raufgegangen sind.
Wenn Freak Radio Chefredakteur Christoph Dierenbacher in den Urlaub fährt, dann plant er vor. Er meldet der Fluglinie die Maße seines Rollstuhls und sucht ein barrierefreies Hotel. Über barrierefreies Reisen informiert Freak Radio, eine wöchentlich hier auf Ö1 Campus ausgestrahlte, inklusive Webradiosendung regelmäßig. Auch KMA-Redakteur Udo Seelhofer ist dort seit 3 Jahren ehrenamtlich tätig. Christoph Dierenbacher erzählt ihm im Gespräch, worauf man als Rollstuhlfahrer bei der Reiseplanung achten muss und von seiner Liebe zu London.
Wie aufwendig ist es denn für einen Rollstuhlfahrer, eine Reise zu organisieren? Auf was muss man da achten?
Naja, man sollte sich schon im Vorfeld Gedanken darüber machen, was man vor Ort unternehmen will und abchecken, ob die Sachen denn auch wirklich mit dem Rollstuhl zugänglich sind. Ich denke da an Stadtspaziergänge beispielsweise oder auch an Attraktionen, dass man prüft online am besten, ob diese mit dem Rollstuhl zugänglich sind. Ansonsten muss man den Flug und das Quartier entsprechend früh buchen und auch hier darauf Bezug nehmen, ob das Ganze mit dem Rollstuhl zugänglich ist.
Wie suchst du da und wo buchst du das?
Das ist Internetrecherche großteils. Und ansonsten hat es bewährt, immer die Attraktionen direkt anzuschreiben. Das heißt, direkt beim Landenei nachzufragen, direkt beim Sherlock-Holmes-Museum, ob denn das zumindest zum Teil oder vielleicht sogar komplett barrierefrei ist.
Du hast vorher auch das Sherlock-Holmes-Museum erwähnt. Was ist denn da schön dran? Wie ist es dort gelaufen, auch in Sachen Barrierefreiheit?
Sherlock-Holmes-Museum ist definitiv nicht barrierefrei, das kann man nicht behaupten. Das hat keinen Lift, sehr enge, sehr alte Treppen, aber es ist einfach nicht vom Surrounding her in das viktorianische England des Sir Arthur Conan Doyle einzutauchen. Was hingegen sehr wohl barrierefrei war, und das ist für mich eine große Überraschung gewesen, ist das Imperial War Museum, also der Bunker, von dem aus Churchill und sein Kabinett im Zweiten Weltkrieg Großbritannien gelenkt haben. Und ich habe meine damalige Assistentin schon darauf vorbereitet, dass ich die Treppen mühsam hinunterschreiten werde. Sie wird den Rollstuhl tragen und dann werden wir das gemeinsam meistern. Und ich komme hin und plötzlich haben die in das uralte Gemäuer einen Lift eingebaut und man kommt also mit einem kleinen Lift direkt hinunter in den Bunker. Dort gibt es ungefähr 40 Räume zum Anschauen, die mit Mobiliar aus dieser Zeit auch entsprechend ausgestattet wurden, sodass man einen Eindruck bekommt, wie das damals ausgesehen haben muss. Und sie haben in einem Zwischenraum, in einem relativ großen, einen Multimedia-Raum eingerichtet. Das heißt, man kann auf Zeitleisten scrollen, man kann sich Videos anschauen. Es gibt auch hier wieder Hörproben, es gibt eine Kantine direkt im Bunker. Also es ist einfach gut gemacht und solche besonderen Orte haben einfach aufgrund der Geschichte, die sie ausstrahlen, einen ganz besonderen, teils bedrückenden Charme.
Wie sind denn die Öffis in London eigentlich so?
Öffis in London ist ein sehr schwieriges Thema, weil von welchen Öffis spricht man? Die Busse sind komplett barrierefrei und für Rollstuhlfahrer, zumindest war es bei mir damals so, komplett gratis zu benutzen. Die Londoner U-Bahn zählt zu den ältesten der Welt und ist deshalb nicht durchgängig barrierefrei. Da gibt es eigene Pläne, bei denen eingezeichnet ist, welche U-Bahn-Stationen über einen Lift verfügen.
Welche Stadt, von denen du bis jetzt warst, macht denn das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am besten, was Barrierefreiheit angeht?
Wien, muss man ganz offen sagen. Es ist schön, woanders hinzukommen, aber punkt der öffentlichen Verkehr habe ich noch kaum etwas erlebt, das an die Wiener Systeme heranreicht. Auch wenn das in Stockholm ganz okay ist und auch in London ganz okay ist. Aber Wien ist da doch, würde ich sagen, unter den Top 10 zu rein.
Und wie sieht es mit Bars, Restaurants und Theatern aus auf der Welt?
In London zum Beispiel, die haben sehr alte Baustruktur, die scheuen sich aber auch nicht, überall einen Lift reinzubauen. Also das wäre bei uns einfach undenkbar, eine historische Treppe in zwei Teile zu teilen und in der Mitte einen Plattformlift zu installieren. In London oft gesehen. In anderen historischen Städten, wie zum Beispiel Washington, ich meine, die haben beinhart in die Kuppel eines älteren Gebäudes einen kreisrunden, in der Form eines Zylinders angeordneten Lift gesetzt, das Glas. Würden die Österreicher, glaube ich, aufgrund des Denkmalschutzes so nie machen. Schaut aber total gut aus und erfüllt den Zweck.
Welche Traumreiseziele hast du denn noch, wo du dir sagst, da will ich hin?
Ich würde gerne nochmal in den Norden. Also Stockholm habe ich nur kurz gesehen, aber das war doch sehr faszinierend und da möchte ich unbedingt mehr davon. Ansonsten werde ich dieser Tage nochmal nach Dubai reisen. Auch das ist lehrreich, weil es einfach eine komplett andere Welt ist verglichen mit uns. Aber es ist trotzdem eine Reise wert.
Das war die September-Ausgabe von Radio Werkklang zum Thema Urlaub und Reisen. Sie hörten Beiträge von Norbert Oberndorfer, Thomas Winkelmüller und Johannes Kienberger. Chef vom Dienst Norbert Oberndorfer. Auf Urlaub in Kärnten am Wörthersee war heuer übrigens auch Michael Kalupka, der seit 1. September 2019 Bischof der Evangelischen Kirche nach Augsburger Bekenntnis ist. In unserer Oktobersendung am 21. Oktober hören Sie unter anderem ein Interview mit Bischof Kalupka. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal sagen
Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.